Das ist der Materie-Podcast. Ich bin Tina Schmidhofer und ich spreche diesmal mit Philipp Mitnick. Er ist Hochschulprofessor für Geschichts- und Politikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Wien und leitet dort das Zentrum für politische Bildung. Er arbeitet an der Schnittstelle zwischen Forschung und Klassenzimmer. Er publiziert, entwickelt Materialien und Fortbildungen und beschäftigt sich unter anderem damit, wie politisches Lernen in der Volksschule gelingt, wie Holocaust Education in der Schule verantwortungsvoll vermittelt werden kann und auch damit, wie Geschichte und Politik in Schulbüchern dargestellt werden. Und genau darum geht's. Wie wird politische Bildung heutzutage unterrichtet? Was wissen wir aus Forschung und Erfahrung darüber, was wirkt? Was wird gerade entwickelt und erprobt? Was heißt das konkret für den Unterricht, wenn aktuelle Konflikte und aufgeladene Debatten in die Klasse getragen werden? Und wie würde sich ein mögliches Fach Demokratie davon unterscheiden? Herr Mitnick, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich würde gerne mit dem beginnen, was oft fehlt, wenn man über Schule spricht. Nicht Meinung, sondern Kenntnisstand. Wenn Sie den aktuellen Stand der politischen Bildung in der Schule beschreiben, was wissen wir inzwischen ziemlich gut?
Wir wissen ziemlich gut, dass politische Bildung von vielen Lehrerinnen und Lehrern als schwieriges Thema und als unangenehmes Thema oft wahrgenommen wird, weil natürlich, wenn man über Politik spricht, auch über gesellschaftlich problematische Fälle, ist es halt häufig so, dass unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen und das führt zwangsläufig zu Diskussionen, genau das, was die politische Bildung eigentlich will. Das kann aber auch für die Schule einen Kontrollverlust für die Lehrkraft bedeuten. Und das ist etwas, was man sich bewusst machen muss und wo auch in der Ausbildung sehr stark darauf eingewirkt wird, dass junge Leute sich trauen sollen, als Lehrerinnen und als Lehrer politische Diskussionen zu führen. Ja, wir wissen aus unterschiedlichen Erhebungen, dass politische Bildung für Schülerinnen sehr interessant ist, sehr wichtig ist, dass aber oft mit den Ansprüchen, auch von der Schülervertretung oder so etwas zum Beispiel, oft nicht mithält, ja, weil einfach häufig vorgewandt wird, wir haben jetzt keine Zeit für über gesellschaftliche Probleme zu sprechen, weil halt, weiß nicht, die Lehrpläne zu voll sind oder die Vorbereitung eine andere war. Gleichzeitig gibt es natürlich viele Lehrerinnen und Lehrer, denen das ein sehr großes Anliegen ist und die natürlich sehr gerne auch Diskussionen wahrnehmen und sehr häufig Schülerinnen überhaupt das erste Mal in ihrem Leben politisieren, ja. Wir reden ja in der politischen Bildung nicht von einer politischen Bildung, die zu einer Parteipräferenz führen soll, sondern zum Interesse für gesellschaftliche Konflikte.
Ich bleibe bei diesem, was wissen wir, wenn man politische Bildung ernsthaft prüfen wollte, nicht als Test, sondern als Wirkung, woran würde man denn erkennen, dass sie gelingt?
Wenn Schülerinnen und junge Menschen in der Lage sind, politische Urteile zu fällen. Also es gibt sehr häufig diese klassische Stammtischmeinung, in Österreich sehr populär, die Ausländer sind an allem schuld und damit hat sich's. So einfach ist es nie. Ja, sondern es gibt immer mehrere Zugänge zur sogenannten Wahrheit. Und gerade in politischen Diskussionen und in politischen Konflikten gibt es unterschiedliche Zugangsweisen. Klassisch gesehen war das immer eine Progressive gegen eine Konservative. Diese Linien sind längst verwischt. Es gibt Parteien, die alle Inhalte vertreten. Und dann gibt es zu ganz normalen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen einfach unterschiedliche Meinungen. Und wenn Schüler und Schülerinnen in der Lage sind, diese unterschiedlichen politischen Urteile zu reflektieren, zu erkennen und zu einem eigenen abgesicherten politischen Urteil zu kommen, dann könnte man davon ausgehen, dass politische Bildung gelungen ist.
Mhm. Seit fast 20 Jahren dürfen Jugendliche in Österreich ab dem 16. Geburtstag wählen. Man ist ja mit 16 schon strafmündig, außerdem ist man erweitert geschäftsfähig. Also man darf mit 16 schon einige Entscheidungen treffen. Die nächste österreichweite Wahl wird 2028 die Bundespräsidentinnenwahl sein. Wie bereiten Sie da die Unterrichtsmaterialien vor?
Ich glaube, auch wenn das für viele politische Parteien oft ein großes Interesse ist, es geht viel weniger darum, Schülerinnen und Schüler für Wahlen vorzubereiten. Das heißt, natürlich soll man mit Schülerinnen über Wahlen sprechen, natürlich soll man auch über die unterschiedlichen Parteischwerpunkte sprechen, nur das ist ja alles heute nicht mehr so klar, ja, wer für welche Positionen steht. Und viel wichtiger ist es, Schülerinnen und Schüler politisch zu interessieren. Mhm. Also die Schülerinnen dorthin zu bringen, dass wenn irgendein politischer Konfliktfall auftritt, die nicht die Augen verdrehen und sich denken, um Gottes Willen, wie fad, ja, sondern dass sie sich denken, okay, was könnten da für Interessen dahinter stehen? Ja, welche politischen Standpunkte könnten da dahinter stehen? Warum behaupten die das überhaupt? Ja? Die meisten Politikerinnen und Politiker im öffentlichen Diskurs behaupten ja nicht einfach nur irgendwie etwas, sondern die wollen damit etwas vertreten, etwas erreichen. Und diese, man nennt das in der politischen Bildung, diese Interessens- und Standortgebundenheit, wenn Schülerinnen das erkennen, dann begeistert man sie hoffentlich für politische Diskussionen und dann wird es auch viel leichter sein, Schülerinnen zum Wählen zu bewegen. Und ein Thema, das man natürlich gerade in Wien ganz massiv zum Thema machen muss, ist der Wahlrechtsausschluss von einem Drittel bis zur Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die in einem demokratischen System leben, die hier die Werte in den meisten Teilen akzeptieren, deren Eltern in den meisten Teilen arbeiten und halt nicht mitbestimmen können. Und da entsteht ein Vakuum in einer Demokratie, das ich für sehr gefährlich und für sehr problematisch einschätze.
Also ich gehe davon aus, dass Sie sagen, man sollte es für alle, die, nach welchen Kriterien würden Sie das öffnen?
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Positionen. Ich glaube, ein guter und gangbarer Weg wäre, erstens die Kosten zur Staatsbürgerschaft zu senken, weil die Staatsbürgerschaft, wir leben ja nicht in einem Land, in dem wir niemanden brauchen. Also Österreich ist ein massiv demografisch rückläufiges Land. Das heißt, wir brauchen neue Bewohnerinnen und Bewohner. Ich würde es schon an Bedingungen knüpfen, wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, wie zum Beispiel 5 Jahre Aufenthaltsrecht, 5 Jahre Straffreiheit, 5 Jahre Beschäftigung oder wie auch immer. Ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit, wie man das überprüfen kann. Tatsache ist, dass Österreich eines der ganz wenigen Länder ist, wo Menschen in diesem Land geboren werden, wo Eltern in diesem Land seit langem leben und oft Jahrzehnte keine Staatsbürgerschaft verliehen wird. Und wenn man sich gerade in Wien die Staatsbürgerschaften anschaut, wie die massiv zurückgegangen sind, ist das ein Problem. Und zwar nicht ein Problem für, weiß ich nicht, für Feindbilder oder für was auch immer, sondern wenn wir wollen, dass Menschen demokratisch mitgestalten, und das werden wir in einer Demokratie müssen, dann müssen wir sie auch beteiligen lassen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der wirklich von hohem politischem Interesse sein sollte, in Österreich aber leider nicht wirklich Thema ist.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie jetzt neues Unterrichtsmaterial kreieren? Wer sitzt da dabei? Wie entsteht das? Wo kommt die Idee her? Wie passiert das?
Beim Was darf politische Bildung war es so, dass wir reagiert haben auf einen aktuellen politischen Anlass. Normalerweise funktioniert das so, dass wir als Idee gehabt haben, dass wir für alle Schulstufen zumindest ein Unterrichtsmaterial erstellen. Also es soll was für die Volksschule geben, es soll was für die Sek 1 geben und es soll was für die Sekundarstufe 2 geben. Dann hat es noch so Sonderformen gegeben, weil das Bedürfnis sehr groß war. Zum Tag der politischen Bildung haben wir über Antisemitismus gemacht. Da haben dann alle, die einen Beitrag dort geliefert haben, den auch verschriftlicht, um Lehrerinnen und Lehrern hier auch Unterstützung zu geben. Also es folgt einem Konzept, um alle Lehrerinnen und Lehrer zu bedienen. Das haben wir aktuell auch geschafft, bis auf eine Schulform der Sonderschule. Dort ist es leider eine besonders große Herausforderung, aber das soll in den nächsten Jahren auch noch stattfinden. Und dann gibt es meistens ein Redaktionsteam. Das sind meine 2 Kollegen aus dem damals noch Zentrum für politische Bildung, Stefan Schmidt-Heer und Georg Laus und ich. Und dann überlegen wir uns so ein Konzept, welche Themen sollten dort vorkommen, welche Themen gelten für die jeweilige Altersstufe als besonders lebensweltnahe. Und dann machen wir sowas wie einen Raster, wie ein Unterrichtsbeispiel ausschauen soll. Das heißt, einerseits soll es irgendeine Informationsquelle geben, dann soll es Fragen dazu geben, dann soll es auf jeden Fall in diesen kontroversen Standpunkt gehen. Das heißt, es muss zumindest 2 unterschiedliche Meinungen geben und dann am Schluss sind die 2 wichtigsten Schritte. Schülerinnen und Schüler müssen politisch urteilen, das heißt, sie müssen sich für eine Seite entscheiden und müssen dann als Königsdisziplin politischen Bildung auch für ihre politische Entscheidung, also auf eine Position zu einem gesellschaftlichen Diskurs, müssen dafür auch Stellung beziehen. Also die müssen dann zum Beispiel ein Plakat dafür malen oder zeichnen und das in der Schule aufhängen. Sie müssen eine Petition in der Schule veranlassen. Sie müssen den Bezirksvorsteher besuchen und dort ihr Anliegen vorbringen.
Richtig nah am Leben.
Richtig nah am Leben, ja, weil der Eindruck bei den meisten Menschen in diesem Land ist, sie haben ja sowieso nichts mitzubestimmen.
Relativ theoretisch dann nur, ne? Wenig praktisch.
Genau, ja, und wir wollen eben diese in diese Praxis hinein, wo man dann hineingeht und sagt, okay, es kann einmal Kontakt zum Bezirk geben, Wien, es kann einmal zum Bürgermeister in einer kleineren Gemeinde geben, es kann einmal auch eine Kooperation mit einer NGO geben, die in diesem Feld arbeitet. Das heißt, das soll durch diese Beispiele angeleitet werden und es kommt dann bei diesem Beispiel nicht hinaus, dass man etwas beurteilen kann von 1 bis nicht genügend, sondern es kommt dabei hinaus, wie reflektiert können Schülerinnen denken. Ja? Erkennen die unterschiedlichen die Interessen der unterschiedlichen Positionen? Das wollen wir durch diese Unterrichtsbeispiele anleiten. Und wir haben gesehen, dass je natürlich, das gibt es einen massiven Niveauunterschied, aber dass das auch für Volksschülerinnen und Volksschüler der Grundstufe 2, also von 8 bis 10 Jahren, durchaus möglich ist zu erkennen, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Ich habe ein Unterrichtsbeispiel selbst gemacht über den Konflikt, der tatsächlich existiert, nämlich im 21. Bezirk im Heeresspital. Da sollen hunderte neue Wohnungen gebaut werden, geförderter Wohnbau, und dort leben aber Ziesel. Und diese Ziesel stehen auf der roten Liste und sind streng geschützt. Und jetzt muss man Schülerinnen entscheiden lassen, fiktiv natürlich nur, was ist wichtiger, die süßen Zieseln oder neue Wohnungsbau. Die Schülerinnen sagen alle, natürlich noch dazu mit manipulativen Fotos vom süßen Ziesel, sagen alle, der Ziesel muss geschützt werden. Und dann sagten aber die Wohnungspreise in einem weiteren Schritt des Beispiels, die steigen immer weiter an, es gibt weniger Wohnbau. Wie geht man mit gefördertem Wohnbau um? Halt alles ganz einfach erklärt. Und dann sagen sie, der vielleicht braucht es beides. Und dann sieht man, beides geht nicht. Ja. Und in einem weiteren Schritt geht es dann darum, dass ein Schutzweg von einem Baum bedroht wird, dass der uneinsichtig ist. Und alle Schülerinnen lassen den Baum sofort wegschneiden. Warum? Verkehrserziehung kennen sie von der Schule.
Ja.
Und sie wissen, dass Schutzwege wichtig sind. Sie wissen, dass das die häufigste Todesursache von Kindern ist. Und da muss alles unternommen werden. Schülerinnen können sich noch nicht so in Wohnbau, in Wohnen hineinversetzen.
Ja.
Und so ein Beispiel könnte man versuchen, hier umzusetzen.
Ja. Faszinierend, danke. Sie arbeiten ja genau an dieser Schnittstelle aus Forschung, Lehrerinnenbildung und Unterrichtsmaterial. Wenn eine Lehrkraft zu Ihnen sagt, ich will das richtig machen, aber ich habe Angst, dass es eskaliert oder dass ich mich angreifbar mache. Was klären Sie da als erstes? Ist es eher der Auftrag, die Rolle, die Regeln im Raum oder fangen Sie beim Thema an? Wie gehen Sie sowas an?
Das Wichtigste ist Empowerment. Wir müssen Studierende dazu bringen, in der Ausbildung, dass sie sich überhaupt trauen, über politische Themen zu reden. Wir haben 2015 eine Studie gemacht, politische Bildnerinnen in Wien, und haben dort gesehen, dass in der Sekundarstufe ungefähr ein Drittel der Lehrerinnen sehr politisch ist, sehr politisch interessiert ist, ein weiteres Drittel so mittel und ein drittes Drittel eigentlich gar nicht politisch interessiert ist. Dieses Drittel, das gar nicht politisch interessiert ist, wird wahrscheinlich auch Politik nicht zum Thema machen. Das heißt, erstens ist einmal in einer Ausbildung für Lehrerinnen wichtig, dass wir Studierende für Politik und politische Themen interessieren. Da bleibt sehr häufig die Institutionenkunde. Also was ist der Nationalrat, was ist der Bundesrat? Diese Themen sind natürlich durchaus für Lehrerinnen jetzt nicht unwichtig, aber ich würde sie viel weniger bedeutsam einschätzen, als das Lernen, politische Konflikte zu führen, ja, wie man mit unterschiedlichen Meinungen umgeht. Ja. Ich glaube, man hat das gesehen, ich habe unzählige Zuschriften jetzt beim Krieg in Gaza bekommen, mir ist dieses Thema zu heiß. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, das Thema nicht zu thematisieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jugendliche durch die sozialen Medien und durch familiäre Gebundenheiten sehr häufig sehr, sehr einseitig informiert sind. Und daher ist es notwendig, und das muss die Aufgabe der Schule schlichtweg sein, eine andere Meinung zu sehen. Man darf da aber nicht die Intention haben, dass wenn der Lehrer oder die Lehrerin dann etwas sagt, dass die sagen, alle in meiner Familie sind dumm, jetzt weiß ich, wie es richtig ist, aber sie hören eine andere Position. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und für Lehrerinnen Empowerment, wir wissen, dass gerade junge Frauen sich weniger trauen, über Politik zu sprechen, was natürlich auch mit gesellschaftlichen Bildern zusammenhängt und mit vielen anderen Belangen, als das bei jungen Männern ist. Man darf daraus keinesfalls ableiten, dass die jungen Männer sich per se besser auskennen als die jungen Frauen, aber Frauen sind ja öfters zurückhaltender. Wenn wir überlegen, dass wir in vielen Schulen 60, 70, 80% Frauenanteil haben und die sind sich hier unsicher, muss es in der Ausbildung ganz massiv darum gehen, auch Frauen zu empowern, dass sie sich trauen, über diese Themen zu reden und ihnen klarzumachen, dass das nicht darüber reden immer noch viel schädlicher ist, als wenn man vielleicht einmal was Falsches sagt.
Verstehe. bei Unterrichtsmaterialien ist es immer die große Frage, Papier kann klug sein, aber im Klassenzimmer zeigt es sich dann, ob es trägt. Wie kommt bei Ihnen überhaupt Realität in diese Entwicklung hinein?
Es gibt sehr viele Personen, die die Digitalität und digitale Tools hier ganz massiv in den Vordergrund stellen. Ich bin mir hier nicht sicher, ob das in allen Belangen immer das Wichtigste ist. Es gibt dafür auch in der politischen Bildung überhaupt keine empirische Erkenntnis. Ich halte ein klassisch ausgearbeitetes Unterrichtsbeispiel, wo unterschiedliche Positionen präsentiert werden, wo Fragen präsentiert werden, wo Quellen, Zeitungsausschnitte präsentiert werden und Schüler müssen allein in Gruppen darüber reflektieren, für ein nach wie vor sehr, sehr gut geeignetes Mittel. Wir als Arbeitsbereich für politische Bildung an der BH Wien haben hier auch zahlreiche Unterlagen erstellt, die gratis für Lehrerinnen zur Verfügung stehen, wo man Unterrichtsbeispiele ausgearbeitet hat, wo man mehr oder weniger damit nur in die Klasse gehen muss. Es gibt von der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung eine Vielzahl an Gratisangeboten über die Homepage. Also es gibt genügend Material, aber es wird halt nicht immer benutzt.
Mhm. Sie haben ja selbst Materialien entwickelt und veröffentlicht, die genau in diese Praxis hinein wollen. Nehmen wir das Beispiel, was darf politische Bildung, was Sie entwickelt haben. Was war da der Auslöser? War das eine bestimmte Debatte, ein bestimmter Druck aus den Schulen, wiederkehrende Fragen? Was bewegt Sie zu so einem Schriftstück?
Das war ein sehr kurzfristiges Projekt, weil es hat eine Aufruhr in einer Linzer Schule gegeben, als Thomas Ramersdorfer einen Vortrag gehalten hat über Rechtsextremismus in Österreich und hat dort einfach gesagt, dass die Burschenschaften der Träger des österreichischen Rechtsextremismus ist. Das ist übrigens auch etwas, was der Verfassungsschutzbericht des Innenministeriums sagt, der ja jahrzehntelang ÖVP geführt wurde. Und daraufhin hat dann ein Sohn eines Nationalratsabgeordneten der FPÖ seinen Papi angerufen und hat gesagt, die reden da schlecht über die FPÖ, wissentlich, dass viele FPÖler in Burschenschaften sind. Und dann ist der Direktor in diesen Diskussionsraum gegangen und hat gesagt, die Diskussion ist beendet. Mhm. Weil man sich gefürchtet hat, dass es hier vom Nationalratsabgeordneten Haider hier irgendwelche Konsequenzen gibt. Mhm. Und das hat eine breite Diskussion ausgeführt. Die FPÖ hat damit reagiert, dass es eine Meldestelle für Lehrerinnen gibt, wo man Lehrer, die über die FPÖ schlecht reden, melden kann. Das war auch im letzten Nationalratswahlkampf 2024 ein Thema des FPÖ-Programms, dass man gesagt hat, man will hier Lehrer melden oder man könnte auch sagen vernadern. Und das ist natürlich rechtlich nicht haltbar. Ja. Das, was man damit aber erreicht, ist, dass man Lehrerinnen und Lehrer verunsichert. Zu sagen, ich will hier keine Schwierigkeiten haben. Wir haben gesehen, dass es kaum noch politische Diskussionen an Schulen gegeben hat, dass kaum noch politische Vertreterinnen und Vertreter in die Schule eingeladen wurden. Und wir wissen, dass das einer der Hauptmotoren ist, warum junge Menschen wählen gehen. Die klassische Podiumsdiskussion 3 Wochen vor der Wahl, hier werden oft sehr viele junge Menschen noch einmal aufgerüttelt, doch am Sonntag später darauf wählen zu gehen. Und dann haben wir uns entschlossen, diese Broschüre »Was darf politische Bildung?« zu entwickeln. Wir haben auch damit einen Schulqualitätsmanager, den Michael Söres, einen bekennenden Konservativen gefunden in der Bildungsdirektion, dem die politische Bildung immer ein sehr großes Anliegen war. Und der hat dort schulrechtlich geschrieben, dass Lehrerinnen nichts passieren kann, wenn sie politische Bildung betreiben. Mhm. Und dann haben wir 13 Fragen gestellt. Darf ich zu einem politischen Konflikt Stellung beziehen? Darf ich mit Schülerinnen politisch diskutieren? Darf ich Schülerinnen politisch zurechtweisen? Und haben das dann immer anhand von der Literatur sehr einfach, sehr knapp auf 1 bis 2 Seiten erklärt, um Lehrerinnen die Sicherheit zu geben.
Was sie dürfen.
Hört's bitte nicht auf zu diskutieren. Wir brauchen das und ihr dürft's eigentlich alles. Mhm. Also alles mit Einschränkungen.
Klar. Wie ist das denn, wenn sowas rausgeht zum Beispiel? Kriegen Sie da Rückmeldungen von den Lehrkräften? So beobachten Sie das im Unterricht? Kommen Pilotierungen vor? Wie messen Sie denn das, wie das dann ankommt im Unterricht?
Bei dem Projekt, weil es sehr kurzfristig hinausgegangen ist, haben wir keine Pilotphase gemacht. Das haben wir durchaus bei anderen Unterrichtsmaterialien, die wir erstellt haben, schon gemacht. Also gerade bei Broschüren für die Volksschule zum Beispiel, das haben wir an die Volksschulen gebracht, haben uns Feedback von Volksschullehrerinnen geholt, ob das brauchbar ist, was man noch ändern muss. Das hat es bei dem Projekt nicht gegeben. Es ist aber diese Was darf politische Bildung die absatzstärkste Unterrichtsunterlage, die wir bis jetzt produziert haben. Das merken wir daran, dass wir die ja nicht einfach nur so am Verschicken, sondern wir geben die an interessierte Lehrerinnen aus, an Studierende aus. Und wir haben dort inzwischen schon, glaube ich, 5000 Stück gedruckt, was für Lehrerinnenzahlen doch eine sehr große Anzahl ist. Wir glauben, dass auch wenn sie jetzt schon ein paar Jahre alt ist, durchaus noch sehr aktuell ist und sehr wichtig für Lehrerinnen sein kann, zu zeigen, ja, politische Bildung ist wichtig und das kann ich, solange niemanden persönlich beleidigt, das sind die Einschränkungen zum Beispiel, auch nichts passieren.
Ich würde gerne eine Ebene tiefer gehen. Was muss denn ein Material leisten, damit es nicht nur informiert, sondern wirklich politisch bildet?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wir müssen genau in die Diskussionen hineinkommen, wo man von der oberflächlichen politischen, oft parteipolitischen Betrachtung weggeht, hin zu dem Erkennen, dass es bei fast jedem politischen Konflikt zumindest zwei unterschiedliche Zugänge gibt. Man nennt das in der politischen Bildung die Kontroversität, ja, das heißt, es gibt, jedes Thema ist kontrovers. Ja. Ein Beispiel könnte dafür sein, die Einführung einer gemeinsamen Schule der 6- bis 15-Jährigen. Es gibt tatsächlich weltweit keinen einzigen empirischen Bericht, der belegt, dass die Trennung mit 10 Jahren auch nur irgendwas bringt. Und trotzdem kommt es nicht. Sind jetzt jene, die für eine getrennte Schule eintreten, was nicht weltfremd oder dumm oder verstehen die es nicht? Nein, sondern sie verfolgen Interessen damit. Ja, und diese Interessen zu erkennen, die tiefe Einsicht, dass politisches, gesellschaftliches, aber auch persönliches Handeln fast immer von Interessen getragen ist, das ist die tiefere Aufgabe, glaube ich, der politischen Bildung, um in einem weiteren Schritt zu einem politischen Urteil zu kommen. Ja, sehr häufig reagiert man auf so politische Fragen, naja, auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Das kann Politik nicht machen. Politik muss Entscheidungen treffen. Und dieses Entscheidungen treffen müssen wir auch eine Ebene geben in Praxissituationen, in Unterrichtssituationen, in nicht verbindlichen Situationen, dass Schülerinnen das erkennen.
Zu Ihrem zweiten großen Feld, und wir haben es heute schon thematisiert, so aktuelle Konflikte, aufgeladene Debatten. Viele Lehrkräfte erleben ja, dass diese Themen, sie müssen sie gar nicht selbst in die Klasse bringen, das ist durch TikTok oder durch Verwandtschaft oder durch den Freundeskreis schon längst passiert. Wie kann man denn den Unterricht so gestalten, dass das nicht eskaliert? Oder vielmehr, wie kann man es deeskalieren, sollte es soweit sein?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Deeskalation immer das oberste Ziel sein soll. Ja, es wird ein Krieg geführt, der wird mit Leuten, die dort beteiligt sind oder glauben, beteiligt zu sein, durch Verwandtschaftsverhältnisse, wodurch auch immer, einfach immer hochgradig emotional geführt werden. Das, was in einer Demokratie nie passieren darf, ist, dass der Lautere gewinnt. Ja, das heißt, man wird dafür sorgen müssen, dass unterschiedliche Positionen gehört werden. Diese unterschiedlichen Positionen, das ist sehr klar so weit einzuschränken, dass de facto alles erlaubt ist, solange es den demokratischen Grundprinzipien nicht widerspricht. Ja, das heißt zu sagen, ich möchte, dass die eine oder die andere Gruppe an Menschen umgebracht werden, ist den demokratischen Werten entgegensprechend, ja, weil es Aufruf zum Mord wäre. Das heißt, wir müssen Schülerinnen lernen, entlang diesen Diskussionen zu diskutieren, und das ist etwas sehr Schwieriges. Ja, ich glaube, dass bei Themen wie dem Krieg in Gaza, wie beim Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, das sind Konfrontationen und Konflikte vorprogrammiert, wenn man diese Themen macht. Das Problem ist nur, wenn man sie nicht diskutiert und wenn man diese Konflikte nicht führt, werden sie einfach nie geführt, weil dann gibt es die einhellige Meinung, aus, wie Sie gesagt haben, sozialen Medien oder aus dem familiären Umfeld, und dann wird es immer noch weiter gefestigt. Die wenigsten jungen Menschen sind mit 14, 15, 16 schon so stark politisiert, dass sie nicht über politische Situationen nachdenken. Das heißt, sie würden dann reflektieren, wenn das ein Lehrer oder eine Lehrerin sagt, die ich eigentlich gern habe, und ich wachse vielleicht in einem Umfeld auf, wo Russland als der Beschützer gesehen wird. Und dann höre ich von meiner Lehrerin, die ich sehr gerne habe, dass das gar nicht so ist, dann kann es sein, dass ich darüber nachdenke. Ja, dann kann es sein, dass ich darüber reflektiere. Und beim ersten Mal werde ich meine Meinung nicht ändern. Aber wenn ich es dann noch 5-mal höre, kann es sein, dass man vielleicht eine differenziertere Meinung einnimmt, als die noch am Anfang. Ja, und ich glaube, das ist eine große Aufgabe für die politische Bildung und eine ganz große Aufgabe für die Demokratie, weil nur in einer Demokratie gibt es Konflikte. Nur in autoritären Staaten und in Diktaturen gibt es keine Konflikte. Ja, das heißt, man stört sich oft daran, dass, Zitat, die Politiker immer so viel streiten. Mhm. Viel dramatischer wäre es, in einem Land zu leben, wo niemand mehr streitet.
Ja. Ja.
Und deswegen sind auch andere Bewegungen, wie die oft als linke Woke-Bewegung, die einer Gesellschaft genau vorschreiben soll, wie man zu denken hat, wie man zu handeln hat, was man alles nicht sagen darf, die sind für die Demokratie sehr gefährlich, weil sie glauben, festschreiben zu können, dass es ein Narrativ gibt, das richtig ist. Mhm. Und das ist bei ganz wenigen Ausnahmen, wo es um tiefe Beleidigungen geht, einfach fast nie der Fall.
Mhm.
Und ich glaube, das ist eine sehr große Herausforderung.
Mhm, absolut. Wenn man sich jetzt entscheidet, dieses Thema zu behandeln, wie gestaltet man so eine Einheit, dass das jetzt nicht so zum Lagerkampf wird? Was ist am Anfang wichtig? Erstmal die Fakten oder wie geht man denn so ein Thema wie jetzt zum Beispiel den Ukraine-Krieg an?
Da gibt es natürlich unterschiedliche Zugänge. Den Zugang, den wir meistens in unseren Publikationen wählen, ist, dass am Anfang einmal eine kurze Information steht. Ja, also was sind gesicherte Fakten, die wir mehrfach abgesichert präsentieren können, wo wir auch darauf hinweisen können, dass die als abgesichert gelten. Das heißt, es ist einmal ganz klar, dass es ein Angriff von Russland auf die Ukraine ist, zum Beispiel. Wenn Sie an den Gaza-Krieg denken, ist ja das schon wieder kompliziert.
Deutlich komplizierter,
weil
ja.
Natürlich war zuerst der Angriff der Hamas auf Israel und dann war die Reaktion von Israel. Und wie weit darf dann eine Reaktion eines Staates, der angegriffen wurde, gehen?
Mhm.
Die einen sagen, ja, man darf die gleiche Anzahl an Menschen umbringen, die anderen sagen unbegrenzt, die anderen sagen gar keine.
Mhm.
Das heißt, da gibt es keine Wahrheit. Aber dann muss das wirken, was ich vorher als Kontroversität beschrieben habe, dann muss es eine Darstellung von der einen Seite geben, eine Darstellung von der anderen Seite geben. Und dann wird es dazu Aufgaben geben, dass man zum Beispiel die Richtigkeit überprüft. Ja, ist das, was der oder die Vertreterin sagt, ist das überhaupt korrekt? Ja, als wirkliches Paradebeispiel, auch wenn das jetzt nicht in diesen Konflikt passt, es hat vor kurzem diese Trump-Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos gegeben, wo er über die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft gesprochen hat, dass die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist und so weiter und so fort. Wenn man das recherchiert, und das haben unterschiedliche Medien gemacht, da ist einfach jeder Satz gelogen. Die Beschäftigung ist nicht hinaufgegangen, sie ist hinuntergegangen, das BIP ist geschrumpft, die Exporte sind gesunken, die Handelspreise wurden gesteigert und nicht gesenkt. Das heißt, man kann zwar das als Meinung behaupten, und das gibt es ja auch in jedem Konflikt, ja, aber man muss schon überprüfbar sein. Und wenn jemand offenkundig lügt, dann ist das keine politische Position.
Mhm. Ich frage so, weil man ja auch in aufgeheizten Situationen oft zwei Fehler sieht. Entweder man bleibt sehr abstrakt, dann fühlen sich die Jugendlichen eventuell vielleicht nicht ernst genommen, oder man geht sofort ins Konkrete, dann kippt es vielleicht. Wie findet man da so eine gute Flughöhe?
Ich glaube, das, was Sie als abstrakt beschrieben haben, das ist die größte Gefahr der politischen Bildung. Es ist nämlich dann keine politische Bildung. Mhm. Wenn wir sagen, dort gibt es einen Krieg und das ist dort, das passiert, ohne auf das gehen, was bei Krieg immer das zentrale Element ist, nämlich die Emotionalität. Dort sterben Menschen, das verursacht etwas. Und jeder Einzelne ist einer zu viel. Auch darüber besteht bei den meisten Menschen Einigkeit. Trotzdem passieren Kriege. Und das heißt, man muss auf diese emotionalen Debatten im Unterricht schon auf die eine oder andere Art und Weise hinkommen. Also wenn man nur auf einem Niveau bleibt, das nie jemanden interessiert, kann man sich so eine Unterrichtsstunde sparen.
Mhm.
Sondern man muss in den Unterricht hineinkommen, kann zum Beispiel auch einmal, wenn das Thema nicht so total komplex ist, auch einmal ganz eindeutig eine Seite einnehmen, um die Schülerinnen zu ihrem Widerspruch zu provozieren. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht. Aber ich glaube, diese Emotionalität in die Debatte zu bringen, das ist ein Gewinn und nicht etwas, wovor man sich fürchten sollte. Also ich war ja selbst lang genug Lehrer, wenn ich ein Thema durchbesprochen habe und es hat geläutet und die Schüler diskutieren oft nach den Leuten noch hochemotional weiter, hat mir ja mehr erreicht als in den meisten anderen Unterrichtsstunden. Ja, weil das ist etwas, was hängen bleibt. Dann geht man damit zu den Eltern, dann geht man damit zu den Freunden, dann diskutiert man in der Klasse weiter. Worauf man achten muss, und das sind einfach banale Kommunikationsverhältnisse, ist, dass man sich nicht beleidigt, dass man sich nicht beschimpft, dass man schon gar nicht körperlich angriffig wird. Das sind natürlich Maßnahmen, die man als Lehrer und als Lehrerin zu verhindern hat.
Ich möchte jetzt so eine typische Klassenzimmersituation nehmen, weil man da sofort andocken kann. Da läuft eine Diskussion, dann fällt ein Satz, der den Raum verändert. Manche werden jetzt still, manche werden lauter, manche werden vielleicht aggressiv. Jemand ist verletzt, jemand fühlt sich bestätigt. Was ist so ein erster Schritt in dem Moment? Sie haben vorher schon gesagt, es müssen irgendwie alle gehört werden. Spricht man dann jeden Mitschüler an als Lehrer oder wie macht man sowas?
Ich glaube, dass die Aktivierung der ganzen Klasse ein ganz in allen Schulfächern, das hat wenig mit politischer Bildung zu tun, ein ganz zentrales Element für Unterricht sein muss. Es gibt sehr häufig Schülerinnen und Schüler, andere haben so ihre gesamte Schulkarriere bestritten, die schauen 8 Jahre lang aus dem Fenster und melden sich nie. Ich glaube, das ist etwas, was wir unbedingt ändern müssen. Ja, es braucht diese Aktivierung. Ja, ich habe vorher schon gesagt, dass wir einige Zahlen dafür haben, dass gerade auch junge Mädchen sich politisch nicht äußern wollen. Das kann für eine junge Frau jetzt sagen, okay, was sagst du dazu? Als unangenehm empfunden werden. Ja? Wenn sie aber dann in einem späteren Leben nie gehört wird, weil sie nie gelernt hat, sich auszudrücken, ist es noch sehr viel unangenehmer. Mhm. Das heißt, das kann auch oft als vielleicht sogar übergriffig empfunden werden. Wenn man dann merkt, dass jemand damit ein echtes Problem hat, dann wird man das vorher wissen und dann wird man den oder die in Ruhe lassen. Mhm. Ja? Aber das, was verhindert werden muss, ist, dass die 3 lautesten Buben in der Klasse miteinander diskutieren. Ja, weil das bringt niemandem was, sondern wir müssen schauen, dass wir die ganze Klasse aktivieren und die größten Teile der Klasse auch in so eine Diskussion bringen.
Und gibt es da irgendwie so einen professionellen Tipp, wo Sie sagen, als Lehrer, gerade, okay, die ist sehr ruhig, aber genau noch anhand der Noten oder anhand ihres Verhaltens im Unterricht oder anhand dem, was sie so schreibt, weiß ich, die ist an und für sich, die hat eine Meinung. Wie kann man denn so jemanden aus der Reserve locken?
Dafür bekommt man, glaube ich, als Lehrer nach ein paar Jahren an Tätigkeit ein ganz gutes Gespür. Es gibt Schülerinnen und auch Schüler, ja, die würden sich nie von sich aus melden. Aber man hat kein Anrecht darauf, keine Mitarbeit zu leisten als Schülerinnen und Schüler. Das ist halt vielleicht was Unangenehmes. Ich rede jetzt nicht davon, wenn es vielleicht medizinische Befindlichkeiten davor liegen. Ja. Aber wenn das nicht der Fall ist, gibt es Schülerinnen und Schüler, die melden sich nicht, dann fragt man sie etwas, dann geben sie eine gute Antwort, dann merkt man, okay, die denken mit, die handeln mit, dann ist wieder alles gut. Mhm. Und dann gibt es halt Schülerinnen und Schüler, die man fragt und die sagen, um was geht's gerade? Ja. Und dann ist halt.
Weiß ich nicht,
genau. Und genau, weil sie das ansprechen, weiß ich nicht, ist halt sehr, sehr häufig eine Flucht, nicht nachdenken zu müssen. Ja. Oder sich nicht positionieren zu müssen. Ja. Und ich glaube, ist eine Antwort, die wir in den seltensten Fällen als Lehrerinnen und Lehrer akzeptieren sollten. Ja, weil wir wollen starke Schülerinnen. Ja, wir wollen Schülerinnen und Schüler, die sich ausdrücken können. Wir wollen eine Demokratie haben, in der Menschen leben, die sagen, was sie wollen. Ja, und wenn ich dann auf jedes Argument antworte, ich weiß nicht, ja, dann wird das schwierig. Ja. Mhm. Aber es gibt natürlich, um das abzuschließen, unterschiedliche Persönlichkeiten und es gibt sehr ruhige Menschen und es gibt sehr laute Menschen. Und ruhige und laute Menschen werden natürlich unterschiedlich in den Unterricht integriert werden.
Mhm. Ich möchte gerne noch einen weiteren quasi Einfluss in den Unterricht damit hineinnehmen. Genau, und ich habe irgendwo ein Video gesehen, da wird viel Meinung gesagt, aber wenig Fakten. Wie kann man denn, wenn jemand sagt, ja, aber ich möchte dran glauben oder ja, ich glaube das halt, wie kann man denn da quasi im Unterricht deeskalieren oder vor allem oder vielleicht aufklären?
Man kann natürlich immer, das darf man auch in der Schule, man darf auch gern wissentlich an Lügen glauben. Mhm. Ja, wir leben in einer Demokratie, da ist auch das Recht auf an Lügen zu glauben vorhanden. Sie sind jedoch in der Schule keine Position, die vertreten werden. Ja, das heißt, wenn jetzt eine Position vertreten wird, zum Beispiel von einem Social Media Post, ja, der voll ist mit Propaganda, der voll ist mit Feindschaft, der voll ist mit Lügen, ja, kann man das machen, was man als Dekonstruktion beschreibt. Ja, das heißt, wir gehen die einzelnen Aussagen als Klasse durch und sagen, wie können wir überprüfen, ob das stimmt, was hier gesagt wird? Und dann kann man mit den Handys arbeiten, dann kann man mit einem Computer arbeiten, dann kann man mit einem Tablet arbeiten, was auch immer zur Verfügung steht, um das zu überprüfen. Ja, also das, was man immer so als False Fakes oder als Fake News irgendwie bezeichnet hat, ja, man glaubt, dass dieses Fact-Checking so leicht ist. Das ist ja nur dann leicht, wenn man gut in ein Thema eingearbeitet ist. Wenn ich jetzt Fact-Checking in der Physik oder in der Chemie machen würde,
fange ich bei null an.
Mhm. Und so geht es den meisten Schülerinnen auch. Trotzdem ist es ein Schritt, den sie lernen sollten. Sie sollten lernen, wie überprüfe ich Informationen? Ja? Wie kann ich überprüfen, ob das stimmt, was der sagt? Aber wir dürfen uns auch nicht täuschen lassen, in den meisten Zusammenhängen will ja niemand überprüfen, was man hier hört und was man hier nicht sagt, weil natürlich man von den sozialen Medien die Informationen in seine Bubble gespult bekommt, die man halt bekommt. Mhm. Aber die Aufgabe der Schule muss hier ganz massiv sein, hier dagegen zu wirken, ja, um einfach demokratische Werte zu vertreten, ja. Diese ganze Wertedebatte, die da in Österreich dauernd geführt wird, wie man sich zu benehmen hat, finde ich total lächerlich, aber sehr wohl, sehr zentral. Was sind die Prinzipien unserer Verfassung? Was sind demokratische Werte? Man darf niemanden anderen hauen, man darf niemanden anderen beleidigen, man darf niemanden anderen einfach schlecht dastehen lassen. Das ist etwas, was man akzeptieren muss. Ob jetzt jemand, wenn er nicht gerne österreichische Musik hört oder nicht, wird wurscht sein.
Ich mache es jetzt mal ganz alltagsnah, wie die Szene wirklich oft kommt. Wenn Schülerinnen Sie direkt fragen, und was wählen Sie? Wird wahrscheinlich passieren. Wie antwortet man da, damit die Beziehung nicht bricht, aber man gleichzeitig halt auch irgendwie Grenzen setzt für sich selbst, weil was man wählt, ist nun mal privat. Und dann vielleicht so die Gefahr läuft, dass das Gespräch dann abstirbt. Was tun wir da als Lehrerin?
Es besteht auch gerade Grundsatzerlass politische Bildung, auch das Recht, über eigene politische Meinungen zu reden. Ich glaube nicht, dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die in die Klasse gehen und sagen, wenn es morgen nicht die Grünen wählst, dann geht die Welt unter. Ja, wenn mich Schülerinnen und Schüler direkt gefragt haben, habe ich darauf meistens auch eine Antwort gegeben. In den allermeisten Fällen, und das ist der entscheidende Punkt, braucht es das überhaupt nicht. Schülerinnen wissen genau, gerade in einem Fach wie Geschichte oder Geografie oder politische Bildung oder Ethik, wie man politisch tickt. Es hat da in Deutschland einen Versuch gegeben, dass Schülerinnen und Schüler ihre Lehrerinnen politisch beurteilen sollten. Das war natürlich noch vor 20 Jahren leichter, weil da gab es nur CDU und SPD ja, und nicht 4, 5, 6 unterschiedliche Parteien. Aber es hat, glaube ich, eine Richtigkeit von über 90% gehabt. Das heißt, Schülerinnen sehen das schon, welche Positionen man vertritt und welche Schwerpunkte man einnimmt. Ja. Und das war bei mir als Lehrer ganz sicher auch der Fall. Und auch bei mir haben es die meisten Schülerinnen gewusst. Ja. Ob man jetzt als Lehrer sagen soll oder nicht, das ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die tollen Unterricht machen. Die würden nie den Schülern sagen, was sie wählen. Und andere würden es offener sagen. Da gibt es kein richtig und kein falsch.
Ich möchte noch einen Schritt in Richtung, was wird gerade getestet machen, weil das für die Zukunft entscheidend ist. Wenn Sie so auf die nächsten Jahre schauen, welche Formen von politischer Bildung werden gerade an Schulen und in der Lehrerinnenausbildung stärker erprobt? Sind sie mehr projektorientierte Formate, mehr Debattenformate, mehr Medienarbeit, mehr Kooperationen, vielleicht mit außerschulischen Partnern? Und was spricht aus Ihrer Sicht eher dafür oder eher dagegen?
Die politische Bildung hat ganz viele Zugänge. Ich war auch lange Obmann der Interessengemeinschaft für politische Bildung. Dort vertreten wir zum Beispiel alle politischen Bildnerinnen in Österreich. Das sind Außerschulische, das sind NGOs, das sind Erwachsenenbildung, aber auch die Schule. Ich glaube, dass es Projekte durchaus in der Schule geben kann. Ich glaube, das zentrale Element für Unterricht in politischer Bildung ist aber sehr viel weniger der methodische oder formale Zugang, sondern das, was wir als Handlungsorientierung beschreiben. Wir müssen mit Schülerinnen und Schülern ins Diskutieren kommen. Ob das jetzt mit einem Vertreter einer NGO ist oder einem Lehrer oder einer Online-Plattform, halte ich für eigentlich nebensächlich. Ich glaube, dass Vielfalt im Unterricht immer ein sehr guter Punkt ist. Das heißt, wenn man immer nur in der Schulklasse mit dem gleichen Lehrer diskutiert, wird es wahrscheinlich irgendwann einmal langweilig. Mhm. Und man sieht ja auch, dass viele, wenn man zur Bezirksvertretung geht, wenn man zum Bürgermeister oder Bürgermeisterin geht, selbst wenn man sich nur ärgert, wenn man sich nur denkt, na, so wie der wird, werde ich nie denken. Mhm. Ja, selbst das ist ja schon ein Lernerfolg. Mhm. Das Handeln, das Diskutieren, das Miteinander streiten, Konflikte haben in einem geordneten Weg, das ist das zentrale Element. Wo man das hat, halte ich eher für sekundär.
Okay. Damit kommen wir schon zur Zukunft und ich würde gerne, dass sich das jetzt vielleicht nicht so nach Wunschliste anhört haben, aber vielleicht eine realistische Entwicklung. Wenn Sie politische Bildung 2026 bis 2030 entwerfen müssten, wie müsste Unterricht gestaltet sein, damit er dieser Zeit gerecht wird, ohne Lehrkräfte zu überfordern mit dieser ganzen geopolitischen Entwicklung, die wir jetzt gerade auch so stark erleben? Was müsste sich da an Rahmenbedingungen ändern, damit diese guten Konzepte dann halt auch wirklich im Alltag gut integriert werden können?
Ich glaube, es bräuchte tatsächlich formale Unterstützung von Seiten des Bildungsministeriums, dass man hier diese Informationen, die bereits da sind, wie Unterrichtsbeispiele und Lehrbehelfe, dass man die wirklich gut ordnet und themenbasiert zur Verfügung stellt. Wenn ich mir was wünschen darf, würde ich mir natürlich ein eigenes Fach wünschen. Das wird es ja vielleicht auch geben mit dem Fach Demokratiebildung. Das ist allerdings angedacht, dass das jetzt einmal, glaube ich, nur für ein Jahr kommt, also einjährig nur durchgeführt wird. Ob das viel bringt, weiß man nicht. Es ist jedoch mit Sicherheit viel besser, als es nicht zu machen. Und es gibt natürlich auch budgetäre Notlagen, die ich natürlich akzeptiere. Ich glaube, dass ein eigenes Schulfach mit entsprechend ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern, weil das ist der Schlüssel dazu, dass ein Schulfach funktioniert, wirklich einen Raum öffnen kann, um tatsächlich Demokratie erlebbarer und besser zu machen. Ja, und ich glaube, dass hier die Einführung eines solchen Faches eine sehr große Chance sein kann, wenn man es gut durchführt. Wenn es nicht zu diesem eigenen Fach kommt oder selbst wenn es vielleicht nicht so toll ausgestaltet werden sollte, wird es mehr Lehrerinnen und Lehrerfortbildungen brauchen. Wir bieten in der Pädagogischen Hochschule sehr viele Fortbildungen an. Es kommen oft sehr, sehr wenige. Wenn wir dann gezielt Formate, wir führen zum Beispiel so einen Tag der politischen Bildung durch, da kommen dann auf einmal gleich 100, 150 Lehrerinnen, weil sich das bereits profiliert hat. Also hier vielleicht auch ein bisschen mehr Druck vom Dienstgeber, zu sagen, Demokratie ist was Zentrales, Demokratie ist was Schützenswertes und man muss sich zum Beispiel in diesem Bereich fortbilden. Aber das kommt natürlich nicht gut an, weil man Lehrerinnen immer nur sehr ungern, was ich auch verstehen kann, zwingen kann, dass sie sich fortbilden. Und die Frage ist dann auch immer, wie viel das bringt. Also ich glaube, die Konflikte werden nicht weniger werden. Ich verwehre mich zwar gegen diese Bezeichnung der Zeit der multiplen Krisen, wenn man mal überlegt, wie das Leben in Europa im Jahr 1918 war, sieht man, dass das Leben in allen Belangen, in allen Ländern sehr viel schlechter war, als es heute ist. Aber durch die Überinformation, die es natürlich gibt momentan, hat man den Eindruck, dass man mit dem alles nicht mehr zurechtkommt. Und ich glaube, dass darüber sprechen und mehr Zeit, mehr Raum für die politische Bildung kann dazu führen, dass sich auch junge Menschen da wieder gesättelter fühlen und auch vielleicht besser informiert fühlen und sich auch mal trauen, dann vielleicht im privaten Umfeld zu diskutieren.
Möchte ich gerne gleich über dieses Fach Demokratie mit Ihnen sprechen. Was wäre dort anders als in einem Fach politische Bildung und nicht nur vom Titel her, auch vom Lernen her, was wird da behandelt?
Ich glaube, die Demokratiebildung muss immer politische Bildung sein. Das ist ein Teil der politischen Bildung. Das wird auch international eigentlich nirgendwo anders gesehen. Der große Vorteil eines eigenständigen Faches ist ja, dass politische Bildung jetzt ein Unterrichtsprinzip ist. Das heißt, eigentlich müsste jeder Lehrgegenstand in jeder Schulstufe, in jedem Alter, müsste politische Bildung berücksichtigen. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. Geschichte und politische Bildung ist ein Kombinationsfach. Das sind jetzt sehr große Entwicklungen auch bei den Schulbüchern gemacht worden, dass politische Bildung doch etwas verstärkt gemacht wird. Trotzdem wissen wir, dass das Verhältnis Geschichte zu politischer Bildung sehr klar für Geschichte ausgeht. In einem Fach Demokratiebildung oder politische Bildung hätte man diesen Konflikt nicht, ja, sondern man könnte sich explizit Themen widmen, die vielleicht im Unterrichtsfach Geschichte und politische Bildung nicht angesprochen werden, wo es um die politische Bewusstseinsbildung geht, wo es um die politische Sozialisierung von jungen Menschen geht, wo es um Fallbeispiele geht, dass Schülerinnen auch im jungen Alter vielleicht wirklich schon lernen, dass es nicht nur die eine Wahrheit gibt. Also ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist, die tatsächlich etwas verändern kann. Wenn die dazu passende Lehrerinnenausbildung rechtzeitig gestartet wird, wenn Lehrgänge initialisiert werden, wenn die gut aufgestellt sind, wenn der Lehrplan vernünftig gestaltet wird, wenn das Schulbuch vernünftig ausgestaltet wird, da hängt sehr, sehr viel dran. Wir haben gesehen, dass bei der Einführung des Fachs Digitale Grundbildung die Absicht war, Fake News zu verhindern und die Schülerinnen dafür das soziale Zeitalter zu rüsten. Und wenn man sich jetzt das Schulbuch, das es dort gibt, ansieht, sieht man, dass das wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut gelungen ist. Ja, das heißt, man kann auch mit den besten Absichten wohin kommen. Und wenn man sich dann nicht um jeden einzelnen dieser Punkte kümmert, dann wird es wahrscheinlich dann nicht in der Umsetzung erfolgen, in der man sich das vielleicht gewünscht hat.
Wenn ich mir jetzt so dieses Fach vorstelle, wird dort mehr diskutiert? Werden dort mehr Konflikte bearbeitet? Gibt es da mehr Beteiligung? Ist das quasi ein Fach, wo jeder mitreden muss? Wie würde ich mir diesen Unterricht vorstellen?
Es wird ja überhaupt noch diskutiert, ob so ein Fach eine Beurteilung braucht oder nicht. Ja, ich würde sehr dafür plädieren, dass es eine Beurteilung braucht, jedoch nicht in einer Form von Tests oder singulären Überprüfungen, weil die nachweislich vollkommen sinnlos sind, sondern in das, was angedacht ist, in Mitarbeit. Ja, auch das Schulunterrichtsgesetz gibt ganz klar vor, dass die Mitarbeiter die höchste aller Beurteilungen ist. Und man kann sehr wohl, wenn man sich jede Stunde Notizen macht, das reicht ein Plus jede Stunde oder ein Minus oder eine Welle, was auch immer man für ein System hat, dass man dann merkt, okay, die Carla hat jede Stunde sehr gut mitgearbeitet, der Thomas vielleicht nicht. Ja, und dann gibt es halt unterschiedliche Noten, weil wir leider in einem Schulsystem leben. Ich würde lieber in einem Schulsystem arbeiten, wo das nicht der Fall ist, wo aber Noten halt eine ganz zentrale Botschaft sind. Ja, und solange das nicht geändert wird, können wir nicht dann einfach machen, wo wir sagen, da brauchst du dich nicht anstrengen, da gibt es keine Note. Weil das wäre schade darum.
Ja. Wäre sowas wie ein Teilgenommen, nicht teilgenommen, nicht auch schon eine Wertung?
Aber es haben ja dann alle teilgenommen, egal ob sie sich beteiligt haben. Und so wie Sie vorher gesagt haben, es muss ein Raum des Diskutierens sein, es muss ein Raum des Austausches sein, auch des Konfliktes, des geordneten Konfliktes sein. Und das kann man ja auch in einer Art und Weise beurteilen. Ich glaube, sehr viel weniger geht es hier um den Wissensstand, sondern um die Absicht der Schülerinnen und Schüler auch zu diskutieren. Und wenn man sich Themen hernimmt, wie zum Beispiel den Wahlrechtsausschluss, die Wohnsituation, Armut, die Konsumsteigerungen, die Teuerung, das sind Themen, die belasten in diesem Land Hunderttausende. Ja. Wer redet mit den jungen Menschen darüber? Mhm. Wenn sie Glück haben, haben sie Eltern, die mit ihnen das durchbesprechen. Wenn sie kein Glück haben, merken sie, sie kriegen für ihr Taschengeld immer weniger, sie bekommen immer weniger und das ist ein Problem. Ja, der Sportbeitrag wird vielleicht höher, dass sich viele Eltern nicht mehr leisten können. Also es hat ja mannigfaltige Auswirkungen, die natürlich politisch sind. Ja, weil natürlich würde ich auch in einem Land gerne leben, wo alle Sportvereine für unter 18-Jährige gratis sind. Aber dann würde sich die Frage der sozialen Selektion nicht stellen. Mhm. Das wird noch nicht finanzierbar sein in dieser Form. Ja, oder zumindest noch nicht. Ja. Aber ich glaube, dass dieses Fach genau solche Themen ansprechen kann. Ja? Wie soll Sport gefördert werden? Es gibt einen breiten Diskurs in Skandinavien darüber, soll der Breitensport gefördert werden oder soll der Spitzensport gefördert werden? Und beides geht sich nicht aus, weil nicht genügend Geld da ist. Ja? Das heißt, sollen jeden, was weiß ich, Schweden die Langlaufski gezahlt werden? Ja? Oder sollen wir schauen, dass das schwedische Fußballteam eines der besten der Welt wird? Wer hat da mehr davon? Und das ist nicht so leicht zu beantworten. Ja. Und dass man solche gesellschaftlichen Diskussionen auch nach Österreich bringt. Wir diskutieren immer nur Integration, Asyl, Punkt. Dieses Land hat so viel mehr zu bieten. Ja. Wir reden immer, als wären wir da in einer Katastrophenlage. Es gibt eine neue Studie vom Günter Ogris, von seinem neuen Institut, die gezeigt haben, wir leben in einer Zeit, in der Kriminalität seit Jahrzehnten durchgehend fällt. Und wenn man Einzeltäter hinausrechnet, die halt vielleicht 30, 40 Straftaten gemacht haben, sind in den 80er Jahren, in denen ich groß geworden bin, also ich bin schon in den 70er Jahren groß geworden, aber größer in den 80er Jahren, doppelt so viele Morde passiert. Ja? Doppelt so viele Frauenmorde passiert. Ja? Und wir leben in der sichersten aller Zeiten. Und wenn wir die Zeitung aufschlagen, wenn wir die sozialen Medien aufschlagen, glauben wir, wir leben in der Sodom und Gomorra. Und das ist verrückt und das muss zurechtgerückt werden. Ja? Weil sonst die Leute glauben, die Welt geht unter. Ja?
Abschließend die Gegenfrage vielleicht, was darf politische Bildung auf keinen Fall verlieren, wenn es ein Fach wie Demokratie gibt? Was ist so der harte Kern, den ein Fach Demokratie nicht ersetzen dürfte, wenn Jugendliche wirklich verstehen sollen, wie Machtregeln, Rechte und Entscheidungen getroffen werden?
Das zu tun, aber das ist schon vom Tisch, das hat es am Anfang einmal so eben geheißen, dass politische Bildung dann von Geschichte gestrichen wird, das hielte ich für sehr schlecht, aber das dürfte vom Tisch sein. Das, was der Kern sein muss, ist natürlich schon auch politisches Wissen. Also man darf jetzt nicht im total wissensleeren Raum agieren. Ja, man muss wissen, wie Gesetze zustande kommen, ohne den Prozess vielleicht genau nacherzählen zu können. Aber man muss wissen, dass das nicht alles so leicht ist. Ja. Es gibt ja sehr häufig eine durchaus mir sympathische Verklärung des ehemaligen Bundeskanzlers von Bruno Kreisky, der alles im Alleingang gemacht hat. Ja. Das ist heute alles so überhaupt nicht mehr möglich, weil wir haben EU-Recht, wir haben unterschiedliche Rechtsnormen. Das heißt, man muss Schülerinnen klar machen, dass politische Entscheidungen immer Auswirkungen haben und dass man nicht alles immer so leicht lösen kann. Ja, die globale Situation ist eine völlig andere. Man hat einen wild gewordenen Präsidenten in der USA, der ganz Europa mit Zöllen überflutet. Das kann die europäische Wirtschaft kaputt machen. Mhm. Ja, das heißt, wie soll ein 8-Millionen-Land oder 9-Millionen-Land auf das reagieren? Ja, oft auch zu erkennen, dass die Politik gewisse Probleme auch nicht lösen kann. Mhm. Ja, auch das ist eine Einsicht, die sehr wichtig ist und dass man halt die Felder, wo man wirklich aktiv werden kann, das ist halt Sport, Gesundheit, Bildung und viele andere zentrale Bereiche, wo man agieren kann. Und das ist ein Punkt, den ich komme doch auf den Wunsch einmal zurück, was ich mir wünschen ja. würde, dass wir über Diskussionen auch in den öffentlichen Diskurs reden, die nicht ausschließlich von einem Thema geprägt sind, ich habe es vorher schon angesprochen, sondern dass wir über, wie lang darf man auf einen Arzttermin warten dürfen, mhm. ja, wie lang, was soll Schule eigentlich leisten, mhm. ja, welche Aufgabe hat Sport in Österreich, dass wir über solche inhaltlichen Themen diskutieren und nicht die ganze Zeit Feindbilder produzieren, mhm. weil diese Feindbilder werden reflektiert, diese Feindbilder werden von Menschen aufgenommen, die hier Recht schaffen und gut in diesem Land leben und das erzeugt Spaltung in einem Land, in dem es keine Spaltung braucht und man sieht in unterschiedlichen Ländern, wozu das führt.
Herr Mitnick, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gern. Danke für die Einladung.